Tag Talk.
Präsentiert vom Kulturplatz Davos, Kulturschuppe Klosters, Davoser Zeitung und Klosterser Zeitung. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen zu einem weiteren Tic-Tac-Talk, organisiert von der Klosterscher Zeitung, der Davoser Zeitung, dem Kulturschuppe und dem Kulturplatz Davos. Und wir freuen uns, dass wir ein weiteres Mal auch etwas Spannendes hier haben, das uns viel zu erzählen hat. Es ist heute Ladina Bardoli, Bestseller-Autorin. Ich sage das immer so gerne, das geht so. Bestseller-Autorin kommt aus der Kulturschuppe. Was speziell ist eine von uns, ist aus dem Prättigen und hat doch bis in die Bestsellerliste geschafft. Und wir wollen ein bisschen erfahren, wie das gegangen ist und was sie sonst noch macht. Und vor allem probiere ich ihr den Schluss vom dritten Band von dieser Sache auszukützeln. Aber sie hat gesagt, sie sage es vielleicht nicht. Du hast sehr jung dein erstes Buch geschrieben. Wie ist das vor sich gegangen?
Also das erste Buch ist mit, ich meine, ich war 22, wo es rausgekommen ist. Das habe ich jetzt mal noch selber finanziert. Schreiben tue ich aber schon seit ich 7 bin. Also meine ersten Texte, die wir noch so haben, auch, sind aus dieser Zeit. Aber dann irgendwie mit 20 habe ich einfach so mitten am Tag die Idee, also jetzt könnte ich mal ein Buch schreiben. Ich habe das vorher schon gewählt, aber ich bin immer ein bisschen angestanden, weil da hast der Computer erst so aufgekommen. Und ich habe nie so viel geschwind schreiben, wie ich können. Und dann mit Korrigieren und Einfügen und so weiter ist auch nicht gegangen. Und irgendwann habe ich es immer noch ein paar Seiten verworfen. Und wo das mit dem Computer ein bisschen salonfähiger war, war das für mich natürlich eine super Option gewesen. Und dann habe ich einfach am Tag X habe ich das gesagt und dann bin ich heim und dann habe ich gesagt, du, ich muss euch noch etwas sagen, ich habe beschlossen, ich schreibe ein Buch. Und dann ist mal zuerst so, okay, ja, dann gut, wenn wir mal schauen. Und das habe ich dann gemacht.
Das hast du gemacht und selber drucken lassen in dem Fall?
Ja, also das war so ein Verlag, wo man sich auch beteiligen musste. Ja. Im Endeffekt ja, habe ich das grösstenteils dann selber finanziert, aber das war es mir dann wert. Und für mich war das auch so ein bisschen ein Test, um zu schauen, ja, ist das einfach nur eine Passion von mir und gibt es halt einfach zu jeder Weihnacht ein Gedicht und ein Kurzgeschichtchen? Oder hat es auch Potenzial, dass andere Leute irgendwie sagen, oh, das lese ich gerne, deine Geschichten? Und dann habe ich auch eine Vernissage gemacht und dann habe ich dann dort wirklich so sehr positive Erfahrungen gesammelt und das Gefühl gehabt, es ist auf Resonanz gestossen und das hat mich dann auch sehr ermutigt, um den Weg weiterverfolgen.
Wie hat das Buch geheißen übrigens, das erste?
Wild Cherry.
Wild Cherry.
Ja, das ist, weil die Kaugummisorte dort gerade neu auf den Markt gekommen ist und das war meine Lieblingssorte. Und weil ich Spangen hatte, durfte ich die nie essen. Das war traumatisch. Und das, vielleicht habe ich es im Buchtitel verarbeitet.
So gut.
Und ja, der Weg ist dann nicht so weitergegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war natürlich nachher total euphorisch. Viele Komplimente bekommen, die Leute haben das Buch lesen wollen. Und dann dachte ich, super, oder? Dann mache ich da jetzt weiter. Dann hatte ich aber für mich den Anspruch, ich muss mich jetzt auch weiterentwickeln. Also ich kann jetzt nicht da stehen bleiben. Und meine Idee war dann, irgendwie, wie komme ich in die professionelle Welt ein? Mit Verlegen und so weiter. Weil mir war auch bewusst, grundsätzlich wäre es ja dann irgendwann so, dass man für einen Verlag ein Buch schreibt und dann für das auch ein Honorar bekommt. Ja, dann habe ich dann mal gestartet. Immer noch, eigentlich noch verhältnismäßig euphorisch. Habe ich dann einen Verleg geschrieben. Also ein neues Buch, irgendwas habe ich, glaube ich, gestartet und dann eine Leseprobe geschickt und so. Und das war dann sehr ernüchternd gewesen. Also ich habe dann, wenn überhaupt, eine Antwort, dann irgend so Standardziele bekommen, aber in der Regel gar nichts. Ja, und um es abkürzen, das war dann eine rund 8-jährige Odyssee gewesen. Und am Ende hatte ich dann mal noch die Idee, da sind so ein bisschen Agenten aufgekommen, im deutschsprachigen Raum. Im Englischen hat es schon länger gegeben, da dachte ich, gut, das ist jetzt die Idee, weil die Verlegen haben eh zu viel zu tun. Da habe ich es dort probiert. Aber es war auch ähnlich, weil grundsätzlich sind die Agenturen eine Art wie die Vorstufe vom Verlag. Die machen heute eigentlich die ganze Selektion auch für den Verlag. Und darum sind die ja nicht weniger kritisch gewesen. Und dann sind dort halt wieder auch gar keine Antwort, Standardabsage. Es sind ja noch Beleidigungen. Hat es auch gegeben, wie den einen oder anderen. Und dann irgendwie bin ich dann nach 8 Jahren wirklich zum Schluss gekommen. Ich dachte, man muss da einfach auch mit sich selber mal ehrlich sein. Wenn man es nicht kann, kann man es nicht. Also vielleicht bin ich einfach nicht gut genug und dann kann ich das ja für mich machen, wenn ich das gerne mache, kann das mir Familie vorlesen oder wer denn Lust hat. Aber für mich gelingt es jetzt vermutlich einfach nie. Und dann ist etwas Komisches passiert. Da habe ich irgendwo in einem Buch so gelesen, es käme eigentlich gar nicht so darauf an, was für Bemühungen dass man unternimmt, in einem Bereich des Lebens wichtig sind, dass man eine Unternehme. Mhm. Dann war ich so kurzzeitig noch mal motiviert und dann habe ich echt ein Mail jetzt noch aus an die Curling-Agentin da mit dieser neuen Agentur. Und nachher war es das. Und das habe ich dann gemacht. Dann hat es nicht funktioniert. Dann habe ich irgendwie, auch nicht, ein halbes Jahr gar nicht geantwortet. Dann habe ich dann echt ein einziges Mal frage jetzt noch. Und dann ist es fertig. Ob sie das überkommen haben, das Mail. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe... Nein, ich habe es zuerst aber nicht überkommen. Dann hat sie es überkommen, aber keinen Platz mehr für so Newcomer. Auf jeden Fall, es ist ungefähr noch mal ein Jahr gegangen, wo wir dann aneinander vorbeigeschrieben haben. Und sonst sind tatsächlich Mail verloren gegangen. Weil irgendwann hat sie mich dann gefragt. Und ich habe es nicht überkommen. Und irgendwie dann im Dezember 2013 ist dann das Mail gekommen, das ich eigentlich fast gar nicht glauben konnte. Nach so langer Zeit. Und ich bin wirklich am Ian eigentlich aufgegeben. Und dann hat sie geschrieben, ich würde sehr gerne mit dir zusammenarbeiten. Und das war eigentlich dann wie die Eingangstür auch gewesen.
Mhm. Hast du schon in der Schublade weitergeschrieben oder hast du dann gar nicht mehr so viel geschrieben in der Zeit, wo du quasi im Nimbus warst oder am Warten warst? Oder hast du gleich immer weitergeschrieben?
Nein, ich habe dort, bin aber nicht mehr sehr motiviert.
Das kann man vorstellen.
Nein, ich habe das eine Buch, das ich mal angefangen habe, mit dem, wo ich mich dann beworben habe. Weiter habe ich dann gar nicht mehr gemacht. Und die Agentin hat auch etwas anders dann angefangen. Also sie hat mich am Anfang vor allem bei so Anthologien mitmachen lassen. Mhm. Dass sie sieht, was sie gut kann, aber auch, dass ich ein bisschen Training habe. Ja. Und dass man auch an der Verleg so ein bisschen Snacks bieten, Leseproben. Mhm. Und dann hat sie irgendwie das Buch mal aufgenommen, gesagt, sie das anbieten. Und ich habe überhaupt keine Ahnung vom Prozess gehabt. Dann weiss ich noch so nach 3 Monaten, hat sie geschrieben, ich könnte jetzt dann mal wieder ein nächstes Buch ihr zur Verfügung stellen. Da habe ich gesagt, was, ein Buch? Also in 3 Monaten. Dann habe ich gesagt, ich habe doch jetzt ein Buch geschrieben. Dann sagst du, nein, nicht ein Buch, nur ein Exposé, eine Idee. Mhm. Und so funktioniert es auch, das habe ich dort wie lernen. Ich schreibe nicht das fertige Buch, ich schreibe eine Art eine Projektmappe, wenn man will. Mhm. Und das tut man dann verkaufen. Und nur im Zuschlagsfall schreibt man es auch.
Wie gross ist denn das Exposé? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das ja, einige Seiten? Oder?
Ja.
Und da ist keine Leseprobe dabei in dem Sinn, sondern einfach die Geschichtenart von diesem Buch.
Nein, man tut eigentlich so 1 bis maximal 2 A4 Seiten einen Abriss über die Geschichte mit allen Höhepunkten und natürlich am Schluss. Dann stellt man die wichtigsten Charaktere vor, auch vielleicht so kurz abreißen, was ihre angedachte Entwicklung dann wäre. Und dann gibt es noch eine Leseprobe. Mhm. Bei 10 Seiten. Ja. Und das ist dann wie das Bewerbungsschreiben, das die Agentin dem Verlag vorstellt. Dann kann er natürlich noch daran rummotzen, wenn er will, weil noch hat man sie ja nicht geschrieben. Und im Idealfall wird man dann handelseinig.
Und dann geht es los?
Und dann fange ich an zu schreiben. Ja, dann tut man natürlich eine Deadline vereinbaren und dann die habe ich mich jetzt halten, genauso wie an den Inhalt, den man abgemacht hat. Und dann schreibe ich es, ja.
Und wie geht das? Stellst du den Schalter um, jetzt bin ich Autorin und schreibst, weil du bist ja noch im Geschäftsleben und alles. Also, kannst du das? Einfach so, jetzt...
Ja, ich mache es einfach, weil ich muss, weil ich halt immer jetzt unter Druck geschrieben habe, die über 10 Jahre effektiv. Aber es fällt mir nicht immer gleich leicht und es ist es ja dann halt einfach, ich bin dann nicht so wahnsinnig produktiv unter Umständen. Ich habe dann das Gefühl, ich muss es jetzt gleich in die paar Stunden herhocken. Ja, also ich komme dann halt nur schleppend voran, aber wenn ich dann mit dem zufrieden bin, dann habe ich dann wirklich mehr angefangen zu sagen, das ist auch gut, das ist okay.
Gibt es bestimmte Tageszeiten? Ich kenne Autoren, die stehen um 5 Uhr morgens auf und schreiben dann, oder andere erst um Mitternacht. Oder kannst du immer schreiben, oder wenn du musst?
Ja, also ich habe keine fixe Tageszeit. Ich schreibe, wenn ich Zeit habe, aber grundsätzlich bin ich kein Abendmensch. Also ab 8 Uhr ist bei mir Stromsparmodus geistig.
Oh, da haben wir jetzt...
Ja, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber ich gebe mir noch Mühe. Also nein, schreiben kann ich dann auf keinen Fall mehr. Ich bin also morgen so, bin ich schon wach und parat, aber dann habe ich auch nicht Zeit zum Schreiben, wenn ich vorher arbeite. Also mache das halt schon dann meistens tagsüber und viel halt an den Wochenende, Feiertag so.
Ich denke, die Sachen, die du schreibst, sind ja relativ komplexe Geschichten. Also das sind Und nicht nur relativ, es sind komplexe Geschichten. Und wenn sich da eine Geschichte über drei Bände, wie jetzt bei der Mandelli-Saga, erstreckt, das sind schon viele Infos, die du da haben musst und viel Wissen, die du da reinpacken musst. Gibt es auch, dass die Figuren, aber du hast das Exposé, dass die Figuren dann plötzlich etwas anderes machen, als du geplant hast?
Ja, das gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das alle Autoren haben, aber ich gehöre jetzt zum Beispiel zu den Autoren, das nennt sich der entdeckende Schreiber und dann gibt es den planenden Schreiber. Und obwohl ich jetzt im Geschäftsleben ja gewohnt bin, sehr strukturiert vorzugehen, kann ich das mit Schreiben nicht. Ich habe das ein paar Mal probiert, weil die Agentin das immer empfohlen hat und dann machst du ein Arbeitsbuch und so. Ich habe einfach gemerkt, es funktioniert nicht, weil es für mich so wie zwei Malen nach Zahlen ist. Und dann habe ich keine Lust mehr zum Schreiben.
Ja.
Und darum passiert es dann aber schon, wie Leute die Geschichte eigentlich entdecken, während dem schon schreiben. Natürlich die Eckpunkte, die ich abgemacht habe, vertraglich geltend für mich. Aber innerhalb, in 400 Seiten, habe ich ja sehr viele Möglichkeiten, um Entscheidungen zu treffen oder eben Entwicklungen aufzuzeigen, auch psychologische.
Mhm.
Und das kann ich nicht immer voraussehen, was dann passiert. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass jetzt die Hauptfigur, die positiv ist, irgendwie komplett ins Gegenteil wechselt, das darf ich nicht. Aber ich hatte es schon auch einmal, dass ich einfach studiert habe, einen Konflikt zwischen zwei Figuren.
Mhm.
Dass mir wie das Motiv gefehlt hat von der einen Figur. Und da habe ich studiert und studiert. Es ist mir einfach nichts in den Sinn gekommen. Und dann irgendwann, weiss ich noch genau, habe ich mal ja, so fast einen langweiligen Dialog geschrieben. Und dann sagt die etwas. Und dann denke ich so, jetzt hättest du es gerade gesagt. Aber ich habe es nicht gewusst. Und von dort weg eigentlich, jetzt ist klar, warum du immer verrückt bist, wenn. Aber bis dann habe ich es nicht gewusst. Und das gibt es auch sehr, dass jetzt sich eine Geschichte entwickelt. Dann habe ich eben abgemacht. Am Schluss gibt es eine tolle Hochzeit und so weiter. Aber bis ich dort herkomme, merke ich, es passt einfach nicht mehr. Die Figuren haben sich komplett anders entwickelt. Und wenn man die charakterlich kennt, das würden sie nie machen. Und so Änderungen darf ich dann schon umsetzen. Ich darf natürlich jetzt nicht irgendwie kein Happy End mehr schreiben und alle sterben lassen oder so etwas. Also das darf ich übrigens generell nicht, das habe ich mir nur einmal erdreistet, irgendwie ein Exposé schreiben, dass die Lebenden gemeinsam sterben, weil das ist dem Zeitgeist entsprechend das gewesen, was ich als realistisch angeschaut habe.
Ja.
Dann habe ich gerade gemerkt, die Agentin hat Schnappatmung bekommen, hat unten her rot und fett geschrieben, selbstverständlich schreibt die Autorin auf Wunsch auch ein Happy End. Da habe ich gesagt, ja, aber in der römischen Zeit. Das hat, ja, nein, das geht sonst nicht, dass der Verlag bekäme ich Krise. Darum, aber so gewisse Grenzen gibt es schon.
Aber eben, das weisst du jetzt mittlerweile auch, wo die Grenzen sind. Und Happy End muss sein, zum Beispiel.
Ja, man kann es natürlich ein bisschen relativieren. Was heisst Happy End? Es muss nicht immer rosa-rot sein. Es kann schon noch realistisch sein. Aber es muss vielleicht noch ein bisschen was Positives drin haben.
Ja.
Aber eben, es gibt schon Sachen, wo mich die Figuren oder die Handlung überrascht. Weil ich das so nicht geplant habe, weil ich selber im Leben nie so handeln würde. Ja, weiss ich auch nicht, woher das kommt.
Ja, das ist eben das.
Vielleicht der schleichend Wahnsinn oder so.
Nehme ich jetzt ja nicht an. Es sind ja viele verschiedene Genres, die du jetzt auch schreibst. Also humorvolle Krimis. Jetzt, wir müssen jetzt selber noch herausfinden, du hast einen lustigen Krimi geschrieben. Und wie hat der Titel gsi?
Der Tod lässt kein Schwein kalt. Ursprünglich.
Und jetzt heisst es anders. Warum heisst das jetzt anders?
Das hat eine Verlagin eingekauft, mal, und dann habe ich das geschrieben. Und das hat eine Vertragsdauer und dann läuft die Lizenz aus und dann geht die wieder zurück zu mir. Und dann tut die Agentin immer probieren, die Titel dann trotzdem noch mal anbieten, sogenannte Backlist-Titel, weil die haben zum Teil recht einen Boom. Dass ein anderer Verlag sagt, oh, das ist super, wir haben gerade das Publikum für das und die haben es vielleicht noch nicht gelesen. Und dann wird es wie unter anderem Titel mit ein bisschen anderem Cover kommt es unter einem neuen Verlag wieder raus. Und das war jetzt bei dem Krimi auch so gewesen. Und das ist noch erstaunlich, das hat jetzt wieder komplett ein anderes Publikum erreicht, mehr als Digitales vor allem.
Mhm.
Ja, das ist jetzt eigentlich super angekommen nochmal. Es hat jetzt wie nochmal ein zweites Leben bekommen.
Ja, schön. Dann ein Buch, das wir gerade noch gesehen haben, «Verliebt in die Highlands», das ich jetzt nie gelesen hatte, weil ich dachte, das ist sicher so Schmonzetten und so die Cover. Aber das ist, glaube ich, auch recht ein Erfolg geworden, was ich weiss.
Ja, es war so vielleicht im Mittelfeld. Es war schon eines der erfolgreicheren. Ja, aber Titel und Cover ist immer so, finde ich zum Teil auch noch speziell. Wie jetzt auch bei den neuen Büchern, könnte man zum Teil vom Titel auch auf etwas sehr so künstlich romantisches Schliessen. Und bei den neuen Büchern ist jetzt gerade die Liebesgeschichte absolut sekundär und auch sehr vor dem Zeitgeist natürlich und durch das überhaupt nicht so rosa. Und «Verliebt in Highlands» ist jetzt eher halt ein zeitgenössischer Liebesroman und durch das hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten, um das Romantische auszubauen. Aber für mich ist auch wichtig, also es hat zum Beispiel sehr viel Humor drin. Und ich habe auch immer wieder so ein Thema für mich, das ich gerne weiterverfolge. Dort ist es jetzt darum gegangen, dass er irgendwie schwer erziehbare Kinder bei sich aufnimmt, also die Hauptfigur, die männlich. Und die probiert zu therapieren, indem sie eine Art wie ein Cowboy leben.
Ja.
Und das sind dann so, einfach so die Sachen, wo ich dann schon Möglichkeiten habe, auch zum eigene Sachen einbauen. Oder, ja, mich interessiert zum Beispiel Psychologie sehr viel. Und ich lese viel über so Sachen. Und das ist eigentlich das, was mich in den Büchern am meisten interessiert. So die Figurenpsychologie und generell, ja, was so in einem menschlichen Kopf abgeht. Und das kann ich eben sogar bei Derek Büchern einbringen. Aber ich glaube, der Vorteil von diesen Büchern ist, man schimpft ja die Unterhaltungsliteratur immer auch als trivial, insbesondere die Liebesromane. Aber ich glaube, der Vorteil, den sie haben, ist, sie bringen, haben die Möglichkeit, ernste Themen sehr leicht und unaufdringlich überzubringen. Weil man muss das Zeug nicht gespürt und lesen, aber wer Interesse hat, findet ein bisschen etwas drin.
Ja.
Und es ist nie so moralisierend und so der erhobene Zeigefinger, weil es ist ja nicht ein Sachbuch, es ist auch nicht irgendwelche Kunst, die speziell auf das abzielt, sondern in erster Linie dann immer noch bekömmlich. Und das ist das, was ich eigentlich auch noch spannend finde.
Mhm.
Diese Mischung ausarbeiten.
Also ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, das erste Buch von dir, das ich gelesen habe, war «Das Tal der Rosen». Das klingt jetzt nicht so anders als «Verliebt in den Highlands». Und dann hast du gesagt, das musst du lesen, das handelt da. Was das handelt da. Das ist ja ein fiktiver Ort, aber wenn man das liest, hat man schon das Gefühl, das könnte schon bei uns sein. Ist das bewusst nicht mehr, oder ist das so? Spielt das ein bisschen da quasi? Oder ist das eine völlige Fantasiewelt, die das spielt?
Ja, das war eben so eine Geschichte. Das ist übrigens auch nicht jeder Verlag gleich. Zum Beispiel beim Schwein durfte ich ja explizit die Namen und die Lokalitäten von da nennen. Das haben die wählen.
Ja.
Inklusive an gewissen Ausdrücken. Und bei «Tal der Rosen» war zwar der Wunsch, dass es in der Schweiz und in den Bergen spielt, aber am Ende hat dann, und ich glaube, das hängt zum Teil auch von der Lektorin ab, die haben irgendwelche Rechtsfälle schon gehabt, intern bei Bastei dort, wegen so Zeug. Und dann hat die gesagt, ja, es ist halt dann doch die Familiengeschichte, die ja auch dunkle Seiten hat, belastend. Und wenn wir jetzt dort den effektiven Ort nennen, wo tatsächlich existiert, also ich habe die Örtlichkeiten genug, wie sie da sind, und schon auch so benennt, hat sie gesagt, dann könnte es sein, dass wir ein Problem haben.
Also wenn du «Flötsch in St. Antonia» geschrieben hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit noch gross, dass es vielleicht...
Ja, so Zeug, genau. Ja, oder dass irgendetwas auch unabsichtlich, dass ich vielleicht eine Familie beschrieben habe in dem Dorf oder ein Haus beschrieben habe, wo dann die Anwohner noch sagen, das ist das bei denen gewesen. Oder? Und einfach zum so Zeug haben sie das jetzt nicht wollen.
Ja.
Die anderen sind da wiederum nicht so kritisch gewesen, weil das ist ja auch ein Klamauk passiert eigentlich, wo man dann sagt, die können ja, der und der steht jetzt so ein bisschen parodiert worden, aber es sind ja keine reale Personen gewesen, aber dort sind sie jetzt weniger heikel gewesen.
Ja. Aber «Tal der Rosen» ist jetzt quasi ein leichter Roman, aber es hat ja auch eine Geschichte, die eigentlich Nachfolgeregelung jetzt, oder es geht glaube ich dort um ein Hotel, oder, wenn ich mich richtig erinnere.
Da fragst du mich jetzt Sachen, du, das ist auch schon ein Jahr her.
Hast du es nicht mehr gelesen?
Nein.
Aber du hast geschrieben.
Also im Detail, jetzt wirklich, also sehr
schön. Also in der Erinnerung, das ist eigentlich, es kommt leichter her, aber es ist ja gleich eine Thematik, die relativ ernst ist. Also es ist, ich habe das aber sehr kurzweilig gefunden, die Gratwanderung, sehr das Grundthema, aber es kommt ja gleich flockig. Dann hat die Mandelli-Sage, dort geht es um das Buggewerbe. Hast du denn können von deiner Tätigkeit? Erzähl zuerst einmal, was machst du eigentlich, wenn du nicht schreibst? Alle wissen nicht, was du noch für eine Tätigkeit hast.
Ja, also ich bin Geschäftsführerin von einer Bauunternehmung zusammen mit dem Bruder. Und die Eltern sind auch noch aktiv, einfach mehr im Hintergrund jetzt, weil sie pensioniert werden offiziell. Aber so ein Familienbetrieb ist ja nie wirklich einfach Schluss. Und ich bin dort vor allem zuständig für den betriebswirtschaftlichen Teil. Personalwesen, Administration, eben alles sehr strukturiert, pragmatisch und halt eigentlich ein riesen Kontrast. Denn Also nein, so hast du eben auch wieder nicht zum Schreiben. Zum kreativen Teil vielleicht schon, aber zum handwerklichen nicht.
Okay. Aber die Mandeli sagen, dort hast du schon von deinem Alltag viel einbringen können. Oder nicht unbedingt?
Ja, also jetzt nicht im Sinn von meiner Geschichte autobiografisch, aber nein, also vom Setting natürlich und von der Recherche häppli so. Also das hat man auch bewusst so gewählt, dass ich es besser vereinbaren kann. Tut's mal, warum man das nachher nicht mehr gemacht hat, weiss ich auch nicht. Aber das war natürlich für mich super gewesen. Da hatte ich ein Archiv. Jetzt habe ich sehr viele Aufzeichnungen gemacht, zu allem Möglichen. In der Baubranche ist es immer schlecht gegangen. Immer. Das kann man in jedem Zeitungsartikel durch alle Jahrzehnte durchlesen. Das war noch witzig. Aber sie hat auch viel so Detail aufgeschrieben, wie ja, was man für Löhne gezahlt hat, was ein Haus gekostet hat und einfach so. Und dann konnte ich natürlich auch fachlich mehr Infos holen bei meinem Bruder und bei Matti, die ja nur das Büro weit entfernt sind. Das war dann sehr so ein bisschen schwieriger gewesen, weil ich natürlich dann sehr kreative Auslegungen von dem Handwerk für diesen Roman hatte. Dann bin ich wieder vorbei und gesagt, also kann man es einfach wenigstens theoretisch, ist es denkbar oder nicht? Es muss nicht, ob wir das machen oder irgendwer, aber nur wäre es möglich. Und auf das haben wir uns dann geeinigt. Und so, wie es im Roman steht, ist es auch möglich.
Mhm. Ja. Wie ist denn das, wenn jetzt geht's in der neuen Trilogie geht's um Schoki? Hast du gerne Schoki?
Nein.
Nein?
Nein, es war ganz schlimm, als ich die Anfrage bekomme. Also der Verlag hat eben... Wir hatten noch einen Vertrag, wo wir noch nicht wussten, was wir damit machen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, sie könnten sich auch noch mal eine Trilogie vorstellen. Das war eine grosse Freude. Ja, was für ein Thema. Ja, vielleicht eben... Also bei ihr in der Abteilung, sie haben das jetzt diskutiert, mehrfach der grosse Wunsch wäre Schoki. Und dann war ich wirklich grad kurz schockiert, weil ich an der Mandeli sagen, habe ich an Abend in der Lesung gesagt, das Gute ist ja an dieser Trilogie, es ist so nicht klischeehaft, weil wir haben ja nebendran die Tuchfabrik und die Schoki-Fabrik, aber da geht es um das Maurerhandwerk. Mhm. Dann habe ich gedacht, wie bringe ich das jetzt meiner Leserschaft bei, dass ich bei der Schoki gelandet bin. Und alle, die mich persönlich kennen, wissen, ich habe es nicht einmal gerne. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich genau dort, wo ich nicht sein möchte, voll in dem Klischee drin, in dem Zuckersüße irgendwas. Und dann habe ich die Agentin natürlich nicht sehr begeistert, wenn ich dann da immer alles ablehne. Und dann habe ich gedacht, gut, arschenshalber, tue ich jetzt das mal ein bisschen recherchieren. Und dann während dieser Vorrecherche, da habe ich aber noch das Exposé gar nicht gemacht, bin ich so an die Schoki-Pioniere gekommen. Es hat ja mehrere und ich habe mich am Schluss nicht mal mehr für einen entscheiden können, wie man jetzt sieht. Und dann habe ich gemerkt, die Geschichten, die haben ja sehr viel Unternehmerisches. Und was mich einfach fasziniert hat, ist der Pioniergeist von denen. Die haben so viel mal wieder bei Null angefangen. Und einfach das Mindset und der Zeitgeist, wie die funktionieren haben müssen. Und dann ist dann der Unternehmerteil von mir, hat dann wie so gemerkt, das fasziniert mich. Wie die unternehmerisch tätig sind, wie die aus nichts oder wenig wieder auch viel gemacht haben. Und jetzt hat mich angefangen zu faszinieren. Von dem Aspekt her. Ich bin jetzt nicht die, die es liest und denkt, boah, ich will jetzt unbedingt Schoki essen. Obwohl ich es jetzt ganz anders anschaue. Mhm. Also ich habe jetzt mehr Respekt vor Schoki essen, auch ein paar Mal mehr. Weil ich einfach mich erinnere, auch, ich habe ja stundenlang auch den Prozess recherchiert und Filme geschaut und wie man das genau macht. Mittlerweile könnte ich das auch herstellen. und dann hat man wie einen anderen Respekt. Aber die haben dann auch die Möglichkeit gehabt, einen anderen Zugang zu wählen. Und dann habe ich das einmal der Agentin präsentiert und gesagt, schau, ich hätte gerne drei Pioniere. Weil ich finde, die sind alle so genial. Ich möchte nicht einfach drei Bände über einen schreiben und dann noch die Hälfte erfinden, weil die haben so starke Biografien, sind so komplexe Persönlichkeiten. Ich möchte das gerne ausarbeiten. Pro Persönlichkeit. Dann hat sie gesagt, nein, das kannst du nicht machen, weißt du? Das hat gesagt, das nehmen sie nachher nicht und hat auch nichts miteinander zu tun. Und normalerweise macht man einfach so eine Dynastie und dann über drei Generationen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Und dann habe ich dann wirklich habe ich dann das so ein bisschen zusammengestiefelt und habe dann auch eine Verbindung geschafft von Buch zu Buch. Das war noch wichtig. Und dann haben wir das geschickt und dann war Heine absolut begeistert.
Schön.
Und da bin ich richtig froh, weil das habe ich dann Spass gehabt zum Schreiben. Und es ist natürlich auch sehr kurzwillig. Es ist zwar massiv mehr aufwendig, weil ich habe drei verschiedene Schauplätze, die ich wieder von Grund auf recherchiere. Die Zeit hat sich jedes Mal verändert. Das Umfeld. aber es war auch viel spannender zum Schreiben. Und es waren drei sehr unterschiedliche Charaktere mit ganz unterschiedlichen Lebensmodellen. Und um das auszuarbeiten, und dann eben, da kommt dann wieder der Teil, den ich sehr gerne mache, mit der Psychologie und mit den umliegenden Figuren, mit den Antagonisten und so, wie die, einfach die Dynamik zwischenmenschlich, da hatte ich riesen Potenzial gehabt. Mhm.
Der zweite Band ist...
Über Lind.
Wieso verkauft man von so einem Buch? Darf man das fragen?
Ja, aber ich habe in das ganze Marketing und so nicht einen riesen Einblick. Aber ich bekomme einfach die Abrechnung. Und da sind jetzt so bei diesen Bänden zwischen 7 und 10'000. So.
Wow.
Ja, das tönt jetzt nach u viel.
Ja.
Der Verdienst ist trotzdem... Also, wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, dass man da irgendwie reich wird oder so. Nicht im Ansatz. Aber es ist für mich natürlich ein riesen Meilenstein. Und ich freue mich auch sehr darüber natürlich, weil das sind Zahlen, die ich vorher nie hatte. Ich hatte schon Projekte, die, weiss auch nicht, 150 verkauft sind und 100 habe ich dann aber noch selber gekauft, zum Verschenken. Ja. Das gibt es immer wieder. Und das, ja, das ist auch schwierig zu sagen, von was das abhängt. Also jetzt sieht es bei mir natürlich so aus, wie ein Grossverlag gleich grosser Verkauf. Ist aber nicht so. Ein kleiner Verlag kann genauso Auflagen unter die Leute bringen. Wo man auch schon bei einem grossen Verlag kann es auch sein, dass die einem einfach links liegen lassen, dass man untergeht und dann nicht verkauft wird. Also das sind so viele Komponenten, die mitspielen. Aber für mich ist es sicher, ich habe sicher auch Freude an dem. Also das ist für mich
das
natürlich
kann man vorstellen.
Unvorstellbar.
Band 3, der Schluss, der Schluss. Der Duft von Glück, das findet Band 2 sein. Und eben das Aroma der Liebe, Band 3. Und wo wir das vorbesprochen haben, haben gesagt, ich möchte ihr den Schluss natürlich rauskützeln. Und dann hast du geschrieben, das ist vielleicht nicht das, was die Leute erwarten. Kannst du das ein bisschen, man muss natürlich nicht verraten, was es ist, aber wieso ist es nicht das, was die Leute erwarten? Ist es kein Happy End?
Nein, das kann man nicht sagen. Ach, doch, Gott. Ich finde, es ist ein Happy End.
Ah, Gott sei Dank. Ja.
Aber es ist... Das hätten wir die Agentin in den Kopf längst ab. Ich weiss es ja gar noch nicht, was ich geschrieben habe.
Sie weiss es
noch
nicht?
Nein, ich weiss es noch nicht. Aber nein, die Lektorin wäre da wahrscheinlich auch nicht begeistert gewesen. So als Abschluss von diesem dreiteiligen Spektakel noch irgendeinen traurigen... dass der Leser traurig zurückbleibt, eben nicht. Aber ich würde sagen, Band 3 ist von allen das Komplexeste. Mhm. Und auch das, wo... Sie sind alle nicht, meines Erachtens nicht klischeehaft, weil das jetzt für mich dort auch nicht der primäre Fokus war. Ich habe mehr den Fokus eben auf den Pioniergeist, auf die Entwicklung der Zeit und so weiter gelegt. Aber Band 3, habe ich das Gefühl, ist am wenigsten klischeehaft noch von allen. Und, mhm. und das ist halt, gerade bei Band 3 habe ich ein historisches Buch über Dobler gehabt. Mhm. Und über ihm ist eine Biografie und das hat glaube ein Enkel von ihm mit einem Journalist zusammen, ein bisschen Historiker geschrieben. Und da siehst du sehr nach, auch, wie er gelebt hat, wie er vom Mensch her war. Und das wollte ich auch wirklich so überbringen. Also die Lücken, die sich dann ergeben haben, auch mit dem passenden Fühlen. Und dann ist der Spielraum dann wie auch nicht so riesig. Und dann fährt man auch nicht an einer historischen Figur irgendwas andichten, ja. wo charakterlich nicht passt oder wo vielleicht auch dem Zeitgeist widerspricht. Das ist halt auch der ganz grosse Rahmen, was ist denn überhaupt realistisch gewesen. Und es darf ja auch, wir haben ja jetzt im Verlag noch mehrere Partien, die involviert sind und die Rechtsabteilung schaut auch immer noch drüber und es darf unter keinen Umständen irgendwie eher verletzend sein für lebende, also ja, quasi, also die haben ja auch noch Nachkommen und so Sachen. Und die sind dann auch sehr kritisch, also die haben dann auch schon mir Zeug gesagt, so also, umschreiben, habe ich gesagt, dann muss ich das Buch nicht mehr schreiben.
Ja.
Und einfach vor dem Hintergrund sagen, Erwartung ist vielleicht, wenn man das Cover und den Titel sieht, was ja vielleicht mehr klischeehaft ist, aber die erfüllen auch wieder einen anderen Zweck.
Ja.
Aber ich finde, der Inhalt ist es nicht und das Ende ist vielleicht dann eben auch nicht das, was die Leute dann genau erwarten von dem. Weil es eben, es hat so viel Aspekt, die es erfüllen muss.
Mhm.
Wo für mich jetzt auch wichtiger sind, dass es irgendwie ja, plausibel und realistisch ist und der Person und aber auch der Zeit angemessen.
Ja.
Du, Adi?
Hä?
Bin ich ja Jodikios?
Ja, beides.
Wieso?
Du bist eigentlich klein, aber für mich das Grösste, was es gibt.
So werde ich nicht tätig.
Ja, genau.
Karten, Faserzeitung und Klosterzeitung, Zeitungen von Format, druckfrisch am Morgentisch oder online.
Weißt du, wenn jetzt das Buch kommt im Dezember, wo ist denn der Stand jetzt von diesem Buch?
Aktuell habe ich jetzt gerade gestern die Druckfahne bekommen. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr zeitlichen Vorlauf, weil alles ein Jahr verschoben war.
Ja.
Am Anfang, was für mich super war, dass ich mehr Zeit habe. Und angefangen zu schreiben habe ich letzten Sommer. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, im Sommer von nur ein Jahr vorher. Letzten Sommer haben wir das Lektorat gemacht, aber wir sind ein Jahr verschoben.
Ja.
Und das Lektorat ist jetzt beendet, so Anfang des Jahres. Und dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich eine kleine Pause. Aber jetzt haben sie gerade Zeit beim Verlag und jetzt haben sie das schon aufbereitet. Und jetzt war es in der Herstellung und dann bekomme ich die Druckfahne zurück. Das ist das allerletzte Mal, wo ich drüber schaue.
Ja.
Wo das gestalterisch schon aufbereitet ist, so wie es dann auch gedruckt wird. Und dort muss ich dann nochmal so Änderungen vornehmen. Dort hat der Gestalter das Ganze nicht als Text an, sondern als Bild.
Ja.
Und dann schreibt der Albot, bitte eine Zeile streichen, bitte eine Zeile dazu. Und das, nachdem man Stunden, Monate an dem Text jedes Wort auf die Goldwaage gelegt hat mit der Lektorin. Ja, was meinst du? Eher schreien oder laut sprechen oder so? Oder nochmal anders, was passt zu ihr? Wenn du das alles hübsch gemacht hast, dann kommt noch er, oder?
Und das musst du aber machen.
Das muss ich machen.
Aus den grafischen Gründen, ja.
Ja, genau, ja. Das muss ich dann machen. Dann kann ich sogar Wörtchen zählen, um möglichst wenn ich eins streiche, rutscht es gerade die Zeilen auf, so ja, so ausrechnen, um ein bisschen zu bescheissen. Und auch im Notfall frage ich dann halt auch die Lektorin nochmal. Also, wenn dann irgendwie sagen, ja, was meinst du, versteht man es jetzt überhaupt noch? Oder habe ich jetzt gerade das Wichtigste daraus gestrichen? Und da bin ich jetzt, also ich habe es noch nicht angeschaut. Ich weiss nicht, es kommt echt darauf an, auf den Setzer. Also die Guten, dann hast du vielleicht im ganzen Text mal 5 oder 10 so Fälle. Aber letztes Mal beim zweiten Buch ist es so, alle 3 Seiten hat er irgendwas hergeschrieben. Und dann hat sich dann die Programmleiterin also auch beschwert, weil sie gefunden hat, das gehe ja gar nicht.
Ja.
Und das ist jetzt der letzte Schritt, da steht mir jetzt noch bevor. Und ich nehme an, so Mitte Mai werde ich dann fertig sein.
Mhm.
Dann geht es auf die Reise. Vorbei.
Ja.
Also dann gebe ich es los und dann sehe ich es nicht mehr. Und
weißt du das Namenbuch, hast du schreibfrei ein halbes Jahr oder tickets da oben schon wieder? Bist du schon an der nächsten Idee oder schreibst du sogar schon? Oder?
Also bis jetzt hatte ich es nie, weil ich Albig halt parallel noch Projekte hatte oder gerade Folgeprojekte. Und das war sehr stressig. Und jetzt eigentlich das erste Mal, so nach 11 Jahren, habe ich wirklich nichts mehr. Und das ist auch gut.
Ja.
Weil das hat mir extrem gefehlt. Und es ist auch jetzt wirklich bei diesen 3 Bänden, habe ich mich recht übernommen. Weil eigentlich bin ich dort gelandet, wo ich nie wählen wollte. Mehrteiler historisch. Weil das ist einfach die tödlichste Kombination. Das ist einfach so was von aufwendig, wenn man das. Also ich habe halt den Anspruch, um es möglichst akkurat zu machen.
Ja.
Und dann kann man keinen Satz einfach so herschreiben. Und es ist dann auch nicht mehr wirklich kreativ, es ist sehr technisch-handwerklich, es ist also erfordert sehr viel Konzentration, permanent. Und das erschöpft einem dann mit der Zeit auch. Und von dem her bin ich jetzt recht froh, jetzt habe ich wirklich alles gegeben und ich bin jetzt auch zufrieden mit dem. Ich habe jetzt nicht schleifen lassen zwischen dir, aber jetzt bin ich froh, brauche ich eine Pause. Und ich glaube, was wichtig ist, auch bei so einem Job, kann ich jetzt nicht sagen, das ist ja nicht mein Beruf, aber bei der Tätigkeit, dass man sich Raum gibt, in die Langeweile kommen. Ich habe nie mehr Zeit, um einfach so zu sein und dass die Gedanken, eigentlich habe ich immer ganz viele Gedanken, und die höre ich ja mittlerweile nicht mehr, wenn ich ständig konzentriert bin.
Mhm.
Und das will ich, und ich glaube, dann geht es in der Regel aber nicht lang, dann kommt wieder irgendwas. Obwohl ich jetzt das Gefühl habe, ich kann Buchstaben nicht mehr anschauen, ich will nichts mehr sehen, Computer nicht mehr anrühren, aber erfahrungsgemäß, sobald dann so ein bisschen die Langeweile kommt, dann fängt es da wieder an, irgendwas erzählt ständig irgendwas und sagt, hast du gesehen dort? Und, könnte man so? Ja. Und dann habe ich wieder aber auch Lust, um das dann auszuformulieren, weil für mich ist Sprache auch eine Form von Melodie.
Ja.
Eigentlich, gefühlt.
Mhm.
Darum muss der Text auch für mich stimmen, weil sonst, wenn die Melodie nicht stimmt, dann die Leute. Und das braucht wie eine Ruhe, ein bisschen.
Ja.
Und Zeit.
Der Heine Verlag ist ein deutscher Verlag. Du bist ein Schweizer oder Prätiger, also nicht mehr auch Prätiger ausdrücken, wenn es nicht vielleicht drin vorkommt, aber Schweizer Ausdrücke, geht das in so Bücher? Oder kannst du die unterbringen? Ich denke jetzt nur an Trottwar und Gehsteig. Oder gibt vielleicht noch andere Beispiele, was geht oder streichen Schals rigoros oder wie ist das?
Kommt sehr auf das Buch drauf an. Also jetzt schreibe ich ja über etwas, das in der Schweiz spielt. Ja. Und dann finde ich es zum Teil aber auch wegen dem Lokalkolorit noch hübsch und gut, wenn man auch so Wörter benutzt, wie wir es eben sagen würden. Oder wie es vielleicht historisch sogar war. Dann muss man es unter Umständen einfach erklären. Also Trottoir verstehst du jetzt vielleicht noch. Aber es gibt ein anderes... was habe ich jetzt bei Dobler geschrieben? Das ist irgendwie aus dem Bernischen. Helgeli. Das habe ich nicht mal gekannt. Und da sind alle zusammen drüber gestolpert und haben gesagt, das verstehen wir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber das wäre aber wichtig, weil das steht in dem historischen Dokument. Das ist eigentlich sehr speziell, weil das ist wirklich so genannt worden. Mhm. Als so spöttische Bemerkung. Und das darf ich dann schon. Aber dann, wenn es aber zu weit weg ist, muss ich es einfach erklären.
Ja.
Aber sonst, ja, aber die Lektorin und ich haben es ja recht spassig in den Diskussionen. Weil sie hat auch einfach Sachen anders formulieren von der Satzfolge her oder von der Reihenfolge der Wörter. Oder was habe ich jetzt noch geschrieben? Irgendwie nie nichts. Oder so wie nie nichts. Aber jetzt auf Hochdeutsch irgendwas habe ich so dann eine Doppelverneinung geschrieben. Bestimmt sicher nicht oder so. Mhm. Dann hättest du das so was von lustig gefunden. Dann hättest du gesagt, ah, das sei jetzt aber herzig. Dann sagst du, aber weißt du, eins gelingt. Dann habe ich gesagt, ja, das sagen wir aber eben wirklich so. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Ich glaube, das liebt sie am meisten vom Lektorat. Unsere Diskussionen über so Schweizer Gepflogenheiten auch. Wir haben dann wie lange... Ich habe aber die Reherin links geschrieben. Mhm. Und jetzt, als ich den Text gelesen habe, war ich rechts. Dann habe ich gedacht, wer hat... Also ich habe da nicht rechts hergeschrieben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, hast du das gemacht? Und dann so fangen wir dann auch an diskutieren über so Gepflogenheiten. Bei ihnen ist es so, bei uns ist es anders. Und dann ja, ist es ja noch recht lustig, auch so Ausdrücke, die sie dann ganz im Guten meint. Und die dann sagen so, das können wir, das, wenn das ein Schweizer liest, dann lachen wir uns einen Schaden. Aber es ist ja nicht lustig gemeint, also können wir es auch nicht schreiben.
Ja.
Und so Sachen haben wir eigentlich noch recht viel.
Schlussendlich muss es dann ja auch stimmen, für die Sitz und jenseits für Grenzen, für die Leserinnen und Leser.
Ja, ich glaube, für den Text ist es ja grundsätzlich ein Vorteil, wenn ein Schweizer über die Schweiz schreibt. Weil wir haben schon gewisse Sachen, jetzt auch das Neune und so Zeug darf ich schon schreiben. Mhm. Aber wenn man es ein Deutscher schreibt, ist es jede Gefahr, dass er dann diese Wörter nicht ganz richtig schreibt. Was ja an sich auch nicht schlimm wäre. Aber das sind die Schweizer natürlich, ja, was steht denn da wieder, oder? Da fühlen sie sich dann fast angegriffen.
Also wenn jetzt würde ich statt das Neune eine Vespa nehmen oder so.
Ja, oder? Wo dann der Schweizer sagt, aber das sagen wir ja gar nicht. Und sie haben das vielleicht recherchiert und sind zu dieser Lösung gekommen. Passiert mir ja wahrscheinlich umgekehrt mit anderen Themen auch, wo ich denke, das habe ich jetzt recherchiert. Und das wäre, wo das weiss, sagt dann, ja, aber das stimmt ja nicht.
Ich glaube, wir lassen die Leute noch Sachen fragen. Da kommt sicher die eine oder andere Frage noch.
Ladina, wir nehmen dich einfach so als wunderbare, natürliche, junge Frau war, die eine Kraft in sich hat, um so Bücher zu schreiben. Also meine Frau Karin hat schon jene gekauft und schon das eine gelesen. Und ich liege dann so nebendran im Bett und denke, leck, was liest denn die da so viele Bücher? Und letztendlich bist du die das geschaffen hat. Mich nimmt Wunder, ich meine, wenn man bei dir ein bisschen schaut, bist ja du Geschäftsführerin, mit deinem Bruder hast du vorher noch gesagt, also führst du hauptsächlich einen Laden und nebendran machst Bücher, hast aber sonst noch eine Beziehung, die wir ja auch noch kennen, privat. Woher holst du die Kraft, die Energie, deine Ausstrahlung, was Freude macht, die auf uns überstrahlt?
Ja, eine schwierige Frage, woher... Die Zeit, ja, die teile ich mir einfach sehr genau ein. Das ist wirklich ein Jonglieren. Und ich glaube, dort ist auch einfach wichtig, was ich jetzt zunehmend auch lernen muss oder gelernt habe in den letzten Jahren, dass man dann halt Prioritäten setzt. Und die sind aber dann nicht immer zum Gunsten vom Schreiben. Also, dass ich auch wirklich mal dort dann sage, das mache ich jetzt nicht. Oder heute geht es jetzt nicht, heute mache ich lieber etwas mit der Familie. Ich glaube, der Ausgleich ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, schlussendlich ist es auch diese Mischung wahrscheinlich, die dazu führt, dass man die Energie und die Freude behalten kann. Und darum habe ich auch gesagt, ich möchte das nicht hauptberuflich machen. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüsselentscheid. Weil wenn ich nur noch in dem Kokon lebe von diesen Geschichten, daheim, am Computer, was sehr eine monotone Arbeit ist, dann bin ich über kurz oder lang nicht mehr zufrieden. Und dann macht weder das Schreiben Spass noch der Rest des Lebens, sage ich jetzt einmal. Aber so wie ich es mir jetzt eingeteilt habe, habe ich so viele Möglichkeiten, um immer wieder aus ins Leben zu gehen, um in Kontakt zu treten mit Menschen, mit Schicksal, um am Leben teilzuhaben. Und das ist sehr vielseitig. Gerade als Unternehmerin ist kein Tag wie der andere. Und das gibt natürlich auch wieder Inspiration und Stoff. Und so, glaube ich, fließen wie diese Bereiche auch ein bisschen ineinander ein. Und ja, das Hauptproblem ist sicher der zeitliche Aspekt. Aber darum tue ich jetzt auch zum Beispiel auch jetzt, das ist jetzt auch so ein Entscheid, jetzt mache ich das mal fertig, jetzt habe ich alles gegeben, aber jetzt brauche ich auch eine Pause und die ziehe jetzt aber auch teuer. Und zwar so viel lang, bis ich das Gefühl habe, jetzt muss ich wieder etwas schreiben. Und dann tue ich mir dann aber auch nicht den Druck aufsetzen, dass es vorher irgendwie etwas liefern muss.
Was waren Sie für eine Schülerin gsi? Haben Sie in der Schule schon geschrieben, wie wild? Oder weiss der Kuck was? Freude an den Buchstaben hier, eben an den Zahlen und Buchstaben gerade gar nicht. Ja, aber wie war das gsi als in der Schule, als Kind schon irgendwie ein bisschen? Ja, der Weg, oder ist das einfach mal gekommen?
Nein, das ist tatsächlich, das hat sich schon. Irgendwie war das immer ein Teil von mir. Also, ich war natürlich in der Sprache sehr gut in der Schule. Ich bin dort auch von den Lehrern, die es dann gemerkt haben und Freude hatten, auch extrem gefördert. Und das ist für mich so eine Schlüsselfigur. Sage ich, ist mein Sechsklasslehrer, weil vor und nachher hat es nie mehr ein Werk gegeben, das ich so respektiert habe und wo wirklich erkannt hat, was mich bewegt in diesem Bereich. Und er hat mir immer eine Plattform gegeben. Er hat mir immer gesagt, du kannst das. Du wärst mal eine gute Autorin. Und er hat mir immer die Möglichkeit gegeben, weil ich ja nie Platz hatte bei den Aufsätzen auf einer Seite. Das ist nicht gegangen. Nein, also wenn 4 Seiten Minimum. Und dann, wo dann endlich mal Computer erlaubt waren, bin ich richtig glücklich gewesen. Da konnte ich mit Schrift so klein machen. Und geschrieben habe ich wirklich lustigerweise, seit ich Buchstaben gelernt habe. Also ich habe in der Herbstferien vor der 1. Klasse habe ich meinen ersten Text geschrieben. Da haben wir heute noch, da habe ich irgendein so ein das Heldenloblied über Zorro geschrieben. Zwar man muss es von unten nach oben lesen, aber dort hat man schon gemerkt, dass ich einfach in gerne Geschichten erzähle. Also jetzt nicht im Sinn von Lügengeschichten oder so Sachen, sondern Geschichten, wo unterhaltend, wo eine Botschaft haben oder auch nicht, wo einfach hübsch sind. Geschichten erzählen. Ich hatte immer Geschichten im Kopf. Und eben dann das auch genutzt, wo ich schreiben konnte. Und der Sechsklasslehrer war der Einzige, der allweg an mich geglaubt hat. Ich hatte den Nahrungslehrer, die einem das Gefühl gegeben haben, ja, du bist ja gar nicht so gut im Schreiben. Und die haben es zwar gerne gemacht, aber haben immer so ein bisschen Eis auf den Deckel gegeben. Haben. Und ich hatte immer ihn im Hinterkopf. Und es hat mich sehr gefreut, dass er. Ja, er ist über 90 geworden, dass er noch miterleben konnte, dass er recht hatte. Und ich habe es gesagt und ich habe ihm jedes Buch geschenkt und habe gesagt, da, das ist wegen dir.
Ja, ich habe immer gelernt, also wenn man ein Buch fertig hat, dann fängt es erst an. Das ist wie ein Baby, das auf der Welt ist. Jetzt muss man am Lehrer laufen. Man muss schauen, dass die Leute das überhaupt sehen, das Buch. Sonst ist es irgendwo im Gestell. Also hast du vom Verlag jetzt einen Druck, dass du dort musst lesen musst? Oder machen die eine Werbung für dich? Wie läuft das?
Also grundsätzlich läuft eigentlich das ganze Marketing über Ski. Bei den kleineren Verlegen war das natürlich budgettechnisch immer sehr beschränkt. Und dann waren sie quasi wie froh, je mehr das der Autor gemacht hat, wenn er auch zum Beispiel auf den Sozialmedien ist und sich engagiert. Das sind die grossen Verlege auch froh, die gehen auch schauen. Aber grundsätzlich, also wirklich verkaufen, jetzt, weil man auf den Sozialmedien ist meine Erfahrung, tut man nicht. Und bei den grossen Verlegen, die haben natürlich unter Umständen ein Budget, je nach Projekt. Oder sie sind einfach generell auch grösser strukturiert. Also das habe ich jetzt erst bei Heine kennengelernt. Jetzt plötzlich geheißen, du bist jetzt eine Pressefachfrau. Du bist eine, die für die Veranstaltungen zuständig ist und dir hilft, das aushandeln und organisieren und die auch Buchhandlungen anschreibt. Und dann habe ich natürlich meine Hauptansprechperson. Und die tun mich jetzt schon unterstützen, aber die machen ganz viel im Hintergrund. Hin und wieder informieren sie mich, sagen, du hättest da in dem Heftli haben wir noch ein Inserat gemacht oder ein Quiz, wo man dein Buch gewinnen kann. Und das bin ich so jetzt der Meinung, die Sichtbarkeit der Bücher, wenn man es wirklich im grossen Stil möchte verkaufen, für das braucht es eigentlich der Verlag. Das schafft man als Autor selber nicht. Und klar, erwartend, ich habe das jetzt immer gemacht, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich das jetzt einfach ablehne, weil es gibt viele Autoren, die zum Beispiel keine Lesungen machen, sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und ich war immer für alles offen, habe bei verschiedenen Formaten, medientechnisch oder eben mit Lesungen und so, mitgemacht. Und das haben sie natürlich auch mitbekommen und in dem Sinn ja auch gemerkt, dass ich mich engagiere. Und ich glaube, das ist für sie auch einfach wichtig, dass sie einen Autor haben, der einfach in die gleiche Richtung schaut. Aber der grosse Teil von der Sichtbarkeit, auch dass es in den Buchhandlungen ist und so, das läuft halt wirklich über den Verlag. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man in der Buchhandlung ist, weil das ist nicht bei jedem Buch so und nicht bei jedem Verlag möglich.
Wer viel schreibt, habe ich mal gelesen, liest auch viel. Ich nehme an, das wird bei dir nicht anders sein. Du liest. Hast du Zeit zum Lesen? Magst du lesen überhaupt noch, wenn du schreibst?
Also im Moment wirklich nicht. Weil ich einfach so viel Text verarbeite mit einem eigenen Projekt. Aber ich habe dann so Anfälle. Also ich bin natürlich, ursprünglich war ich ein Extremleser, der dann so viel gelesen hat, dass irgendwie auch meine Lieblingsautoren nicht mehr angekommen sind. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl, eigentlich würde ich auch gerne selber Geschichten schreiben, weil ich eben der Entdeckend-Schreiber bin, mhm. Ist das für mich natürlich auch spannend, wie wenn ich eins lese. Und dann habe ich das Erlebnis auch wieder. Aber wenn ich jetzt natürlich Zeit habe, ich habe so Anfälle in der Ferien, darum habe ich jetzt auch einen E-Reader, weil wenn ich mal anfange, dann ist es prekär, dann reise ich gerade irgendwie 5 Bücher aneinander, querbeet, aber zum Teil auch von unbekannten Autoren, von Autorenkollegen und in allen Genres, aber zum Teil dann auch wieder ein Fachbuch, ein Sachbuch, was ich so Lust habe.
Mhm. Es gibt immer die Liste, die einsame Insel, welches Buch, gibt es ein Buch, das du würdest mitnehmen? Wo dir am Herzen liegt?
Nein, das ist, glaube ich, die schlimmste Frage für mich, weil ich habe so gerne Bücher und es gibt so viele, die mich irgendwie bewegt haben, zum Teil einfach unterhalten, aber es gibt auch die ein oder andere, vor allem so aus der Kindheit oder Jugend, die ich gelesen habe, halt auch so gewisse Klassiker, die mich sehr bewegt haben, wo die Geschichte, die hat mich nie losgelassen, da kommt mir immer wieder zu sind. Aber es wären dann wie auch mehrere.
Also gib mal ein paar Namen durch. Kinder, nicht mehr zu wundern, was du gelesen hast als Kind.
Ja, was mich sehr begeistert hat, war zum Beispiel Krabat, weil ich immer schon so einen Hang zur düsteren Fantastik hatte. So habe ich auch angefangen zu schreiben. Später habe ich auch Holbein gelesen und darum der Krabat, das war so eine Geschichte, weil sie auch noch so ein bisschen das Mystische drin hat. Das hat mich sehr fasziniert. Das ist auch, ich lese selten Bücher zweimal, aber das habe ich mehrmals gelesen. Und Momo ist auch so eins, das mir sehr gut gefallen hat. Und dann Mio, mein Mio, ist auch so eine Geschichte, die haben wir in der Schule vorgelesen bekommen. Ja, das sind so. Und eben dann habe ich natürlich, als Jugendliche habe ich viele die Holbein-Bücher gelesen. Der Galgenhumor oder die Mischung zwischen dem Düsteren und dem, er hat ja sehr so einen eigenen, bissigen Humor. Sarkasmus auch zum Teil, wo mir sehr gut gefallen hat. Mhm.
Ja, es hört nicht auf mit Lesen und es hört nicht auf mit Reden. Wollen wir hören jetzt auf mit Reden, aber lesen könnt ihr natürlich noch weiterhin. Es hat mich riesig gefreut, dass du daher gekommen bist und in Rede und Antwort gestanden bist. Ich hoffe, wir haben ein bisschen hinter dieses Erfolgsgeheimnis schauen. Auf jeden Fall herzlichen Dank.
Danke dir vielmals für die Einladung und für das Kommen.
Talk.
Präsentiert vom Kulturplatz Davos, Kulturschuppe Klosters, Davoser Zeitung und Klosterser Zeitung.